Dr. Olbrich muss ja so gut aufpassen. Jetzt stehen nochmal die Daten für den Winter, wer es da wissen will, weil heute ja Schluss ist mit dem Sommer dann. Das klingt komisch, dass mit dem Sommer Schluss ist, nicht? Nachdem der noch gar nicht angefangen hat. Das ist dann noch eine andere Sache. Ja, guten Morgen. Wir sind beim Nietzsche da auf der Seite 198. Möchte jemand noch etwas von der letzten Woche noch nachtragen oder ergänzen, einwenden oder so etwas? Das ist ja mal meine erste Frage noch. Sonst geht es da los bei dem Text da Wille zur Wahrheit, wo er über die verschiedenen Weltauslegungen als Symptome von herrschenden Trieben behandelt. Also diese merkwürdige Rücknahme bei ihm. An sich, wenn Sie sich erinnern, ist das ja auch schon die griechische Psychologie, so die Anthropologie. Es gibt ja für die Griechen klassischerweise keinen Willen, sondern es gibt ja bei diesen drei Seelenteilen, die wir nach Platon haben, die Begierdeseele im Unterleib, die irascible und aktive Seele in der Brust und dann die Vernunftseele im Kopf. Und die beiden Leibseelen sind Triebe, sind Antriebe, lateinisch dann heißt das Appetitus, also auch, ist auch kein Wille. Und dann die Vernunft hat diese Triebe dann zu regulieren auf vernünftige Weise. Das ist deren Aufgabe, sodass eben, wie ich ja immer gesagt habe, das Problem der griechischen Ethik der Kampf zwischen Leidenschaft und Vernunft ist. Wenn wir in der biblischen Tradition ja haben den Menschen als Ganzen und er steht Gott gegenüber und da ist das Problem der Ethik Rebellion oder Gehorsam. Das ist ja ein anderer Entwurf dann. Und Nietzsche knüpft wieder bei diesen Trieben an, jetzt eben auf neuzeitlich-biologische Art, das ist dann nochmal ein bisschen anders, und führt das jetzt in der Form durch. Und dass er hier sagte, die Weltauslegungen sind Symptom eines jeweils herrschenden Triebes. Und er will sagen, wir haben eben verschiedene Antriebe und die sind miteinander in Konflikt, im Kampf. Das ist das, was er darstellt. Und dann fängt er an, die artistische Weltbetrachtung, sich vor das Leben hinsetzen. So stellt er sich das vor. Tatsächlich ist das ja ein wichtiger Gedanke, wiederum auch bei den Griechen. Und das ist das, was er in seiner ersten Schrift auch behandelt hat, über die Entstehung der Tragödie aus der Musik, dass die Griechen sagen, die Welt ist so schrecklich und fürchterlich und dramatisch, dass man sie eigentlich nur ertragen kann, wenn man zuschaut. Und das tun wir eigentlich gern, also andererlei Leute Schmerzen angucken und auch die eigenen, wenn sie vorbei sind. So nach dieser deutschen Redensart, gehabte Schmerzen hat man gern. Erzählen die Leute gern davon. Oder so, was da so war, dass man das aufnimmt. Und dann sagt eben Pythagoras, das Leben ist eben ein Drama und die Besten sind die, die als Zuschauer da sind. Es gibt welche, die spielen, es gibt welche, die dabei ihre Geschäfte machen, indem sie da die Sitzkissen vermieten und Erdnüsse verkaufen und so. Und dann gibt es eben die reinen Zuschauer, weil beim Zuschauen ist der Schmerz weg. Ich gucke nur einfach zu. Das ist das, was man da versuchen muss. Deswegen der hohe Rang der Theorie gegenüber der Praxis in dieser Tradition. Da halte ich mich raus und gucke zu. Und das ist das, was er hier so aufnimmt nochmal. Also ein ästhetisches Anschauen, Reduktion auf Grausamkeit, Gefühl der Sicherheit, des Richterseins und Außerhalbseins. Man guckt das an und sieht das auf der Seite 198. Dieses Gefühl der Sicherheit, zugleich des Richterseins, des Außer-sich-Seins. Man muss den Künstler selbst nehmen und dessen Psychologie, die Kritik des Spieltriebs, das Auslassen von Kraft, die Lust am Wechsel, am Eindrücken der eigenen Seele, der absolute Egoismus des Künstlers und so weiter. Welche Triebe werden hier sublimiert? Das ist das, was er hier fragt. Also einerseits diese griechische Tradition, die ihm von dort her geht, bis hin, dass das die Parole des katholischen Akademikerverbandes von Guardini öfter wiederholt heißt, Logos vor Ethos. wenn ich immer dagegen gehalten habe und gesagt habe, nein, der Logos selber braucht ein Ethos und nicht Logos vor Ethos. Sodass ich zu den Leuten gehöre, die die praktische Vernunft eigentlich ins Zentrum rücken. Mein Lehrer Max Müller, der hat das dadurch getan und ausgedrückt, dass er nicht mit der Vernunft angefangen hat, wie das also die Griechen ja auch prinzipiell machen. Die Freiheit haben wir, sagen wir, weil wir in der Vernunft bei allem ein Für und Wider sehen und deswegen das diskutieren können. Während Max Müller sagt, ich setze bei der Freiheit selber an, denn das ist der Einzelne. Vernunft ist das Überindividuelle und dann kommt der Einzelne nur als ein Sonderfall vor und erscheint nicht als er selbst, das ist das Allgemeine, das Herrschende. Während wenn ich bei der Freiheit bin, bin ich immer schon beim Einzelnen. Und dann ist die Mitte der Freiheit das Gewissen. Und zum Gewissen gehört wieder ganz entscheidend die Unvertretbarkeit des Einzelnen. Das ist ja das Wichtige. Beispiel, deswegen hat man dann im letzten Jahrhundert ja in den 30er Jahren eben Thomas Morus zum Patronen gemacht, zum Heiligen da erhoben und zum Patron, weil der sagt, ich folge meinem Gewissen. Er sitzt dann da schon im Tower und wartet eigentlich auf die Hinrichtung und dann schreibt ihm die Familie, dass da die Benediktiner inzwischen auch den Eid auf Heinrich den 8. abgelegt haben, warum er das nicht auch machen könne. Und sagt er, ich kann mein Gewissen nicht auf den Rücken eines anderen Mannes binden. Ich urteile gar nicht über die Benediktiner, ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, was die für Argumente haben, mein Gewissen verbietet es mir. Und dieser Punkt der Selbsthaftigkeit, dieser, Don Scotus sagt, der Ultima Solitudo, der letzten Einsamkeit, die zum Begriff von Person gehört, die wird am deutlichsten in diesem Punkt des Gewissens. Wir haben zwar eine allgemeine Ethik, aber diese allgemeine Ethik ist immer mitzudenken in dieser Form des Gewissens. Außerdem gehört zur allgemeinen Ethik auch noch der Gedanke, dass Gewissen immer nur der Einzelne hat. Keine Ethikkommission hat ein Gewissen, sondern die einzelnen Mitglieder. Und das muss man auch also mitsehen und einbeziehen. Und darum sage ich, der Mensch ist nicht durch seine Vernunft gekennzeichnet, sondern Person heißt Gewissen haben. Das ist diese entscheidende Vereinzelung und die Verantwortung des Einzelnen, die undeklinierbar ist, sagen die Franzosen, also die man nicht wegschieben kann. Dann kommt da als zweites die wissenschaftliche Weltbetrachtung. Sie mischen sich ja, wie gesagt, ein, wenn Sie wollen, sonst rede ich immer alleine weiter erstmal. Also die wissenschaftliche Weltbetrachtung, da sagt er, da muss man kritisieren, das psychologische Bedürfnis nach Wissenschaft. Und sagt, und worum geht es in der Wissenschaft? Das ist ja heute auch, dass die Institutionen oder das Subsystem, dass das höchste bei aller Wissenschaftsdistanz oder Wissenschaftsfeindlichkeit doch das fragloseste Ansehen hat, die Wissenschaft. Sagt er, das begreiflich machen wollen, das praktisch nützlich ausbeutbar machen wollen. Und insofern natürlich antiästhetisch. Hier wird jetzt eben nicht zugeschaut, sondern es wird gehandelt. Übrigens bei der Ethik ja heute auch. Wir wissen ja, die eigentlich heute herrschende Ethik ist der Utilitarismus. Und da geht es auch nicht um das Gewissen, sondern es geht um die Mehrung von außermoralischen Werten und Gütern, also das Glück, sagen die immer, oder die Minderung von den außermoralischen Übeln, also von Schmerz und Leid. Und dieser Effekt wird da nur erzielt und bedacht, alles andere spielt keine Rolle. Aber wir haben zugleich also eben dieses sich durchsetzen wollen, der Wert allein, was gezählt und berechnet werden kann. Inwiefern eine durchschnittliche Art Mensch dabei zum Übergewicht kommen will. Ich dachte, wenn ich wirklich den Nutzen als erstes im Auge habe, gibt es dann überhaupt noch so etwas wie Größe? Gibt es dann noch etwas von Rang, von Würde, wenn ich nur diesen Begriff im Kopf habe? Furchtbar, wenn gar die Geschichte in dieser Weise in Besitz genommen wird, das Reich des Überlegenen, des Richtenden, welche Triebe er sublimiert. Nicht? Da müssen wir fragen, was ist die Psyche, die Psychologie, die Anthropologie des Wissenschaftlers?
Naja, das ist aber auch immer die schwierige Frage beim Gewissen, auf was richtet man es aus?
So ist es. So ist es.
Da fängt der Konflikt ja an.
Und da sagt eben der Kant, sagt, das muss man gar nicht, das tut der kategorische Imperativ, sagt das selber in aller Klarheit. Das, was hier zu geschehen hat, ich habe also zu gucken, der Wahrheit die Ehre zu geben und Gewissenswesen zu respektieren. Da heißt ja dann die Formel, dass man einen Menschen niemals bloß zum Mittel machen darf. Sehr vernünftig, tut das bloß da hinein. Ein bisschen machen wir uns gegenseitig immer zum Mittel, aber dass man den anderen nicht bloß zum Mittel machen darf. Das ist das, was er einführt. Und als Überlegung soll man dann eben gucken, so macht er es ja auch vor, wo kommt man hin, wenn man das nicht dran hält. Also dann sagt er eben, wenn wir lügen dürfen, dann können wir überhaupt nicht mehr miteinander reden, weil dann keiner dem anderen vertrauen kann, zum Beispiel. So führt er das durch, dass er einfach sagt, ich gucke da auf die Konsequenzen, nicht als ob es darum ginge, aber daran kann man das dann füllen. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum so viele Leute sich da immer aufregen und sagen, das sei zu formal, was er da sagt. Weil das Gewissen ja zwei Dimensionen hat. Also im Mittelalter nennen die das zwei Organe, sogar zwei Gewissen. Die eine nennen die Synteresis oder Syntheresis, das nenne ich die Senkrechte, und das ist das Prinzipiengewissen. Das sagt, also sagt ja gar nichts. Heidegger sagt, das Gewissen spricht nur im Modus des Schweigens. Aber hier sagt das Gewissen, lebe gewissenhaft, mach dir ein Gewissen daraus, ein Gewissen zu haben und es zu bilden. Und dann kann man nur näher noch sagen, tu das Gute, was gesollt ist, daher Imperativ, und tu auf keinen Fall das Böse. Das sagt er einfach, das ist das Urgewissen. Und da sagen manche Leute, das sei zu blass, das sei zu leer. Ich behaupte, es ist natürlich leer gegenüber den konkreten Fragen, aber es ist doch sehr gefüllt in der Option, dass ich für mich zählen lasse, gut und böse. Andere Leute zählen eben bloß noch angenehm und unangenehm oder nützlich oder unnütz. Und gut und böse gibt es da gar nicht. So ähnlich wie das Wort Farbe natürlich leer ist gegenüber Orange, Gelb, Grün oder was ich habe. Aber es ist überhaupt nicht leer gegenüber Schwarz-Weiß. Und es ist überhaupt nicht leer gegenüber Geruch und Geschmack. So dass also auch das angeblich leere Wort Farbe schon mal eine Qualität hat gegenüber anderen. Und hier steckt diese Option fondamental drin, ich will dem Guten folgen und das Böse kommt nicht vor. Und wo er dann Kant sagt, wenn wir uns angucken als Menschen, so gilt bei uns, dass wir alle im radikal Bösen stecken. Ich meine mit radikal Böse nicht teuflisch Böses, sondern nur, dass es wurzelhaft in uns drin steckt. Und das ist der Vertrag, den wir mit uns geschlossen haben. Wir haben gesagt, wir wollen gut sein, aber wenn es zu teuer wird und wenn es zu weh tut, dann müssen wir es halt lassen. Das ist der Mensch, so sagt Kant.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Kant natürlich die Folgen der Lüge mit eingeschlossen hat. Weil da fängt es ja dann an, die Lüge als Gewohnheit, ja. Lebensgewohnheit, also nicht nur der eine Punkt.
Nein, Lüge, sondern im Ganzen.
Was das dann für ein Deutschland sich zieht und das unter Umständen gar kein Entkommen dann
ist. So ist es. Jetzt ist gerade bei der Lüge das Problem, dass hier der Kant behauptlich einen Fehler macht. Und das ist dann wieder der Streit zwischen den Konfessionen. Indem er nämlich sagt, jede Falschaussage ist verboten. Jede Falschaussage ist eine Lüge. Fichte folgt ihm auch darin. Während die Katholiken sagen, es gibt erlaubte Falschaussagen. Berühmtes Beispiel ist immer, was da diskutiert wird. Der Gestapo-Beamte, der fragt, haben Sie einen Juden versteckt? Und ich als evangelischer Christ sagen muss, ja. Während der Katholik kann lügen, der darf Nein sagen. Kant und Fichte erlauben das nicht, sondern sagen, jede Falschaussage ist verboten. Und das finde ich ein Fehler, den er macht, indem er vom Allgemeinen auf das Konkrete hier schließt. Und dann kann man eben bei Hannah Arendt lesen, dass der kategorische Imperativ eine tiefe Inhumanität sei, weil die das auch nicht auseinandernimmt. Was ich wirklich unverständlich finde, wie das also Leute sagen können. Ich habe das dann auch der Jan Hersch gesagt bei einer Tagung, die ich mal gemacht habe, wo wir eine halbe Stunde haben wir dann gestritten, haben wir gesagt, das dreht sich im Kreis, wir müssen es weglassen. Dass ich gesagt, muss ich Ihnen jetzt als deutscher Christ sagen, was können Sie dann noch gegen Auschwitz sagen, wenn Sie sagen, der kategorische Imperativ ist unmenschlich? Was wollen Sie dann überhaupt noch anführen? Aber weil die das gleich so zusammenzog mit dem falschen Gedanken von Kant, ich behaupte das so, dass er sagt, Falschaussagen sind generell verboten, während ich dann ja mit Kant, gegen Kant, mit Kant argumentiere und nehme einfach ein anderes Beispiel, wo er es richtig macht, indem er nämlich sagt, wenn jemand einen Gegenstand aus seinem Besitz mir unterstellt und er kommt und er will es wieder haben, habe ich es ihm zurückzugeben. Aber wenn da jetzt wütend einer angerannt kommt, weil er gerade seine Frau mit ihrem Liebhaber entdeckt hat und will seine Pistole haben, dann darf ich die ihm nicht geben. Auch nach Kant nicht. Das heißt, da macht er einen vernünftigen Unterschied. Aber nicht bei dem Gestapo-Beamten, der fragt, ob ich einen Juden versteckt habe.
Und es wäre aber da auch immer noch die Frage zu klären, wer hat diesen Gestapo oder wer hat überhaupt einen Menschen in so einer Position das Recht gegeben, jetzt das
eben, zu tun? Der hat eben kein Recht, das ist es eben. Und weil er kein Recht hat, weil eben klar ist, am kategorischen Imperativ, dass unschuldige Leute nicht umgebracht werden dürfen, ist von dort her, werde ich zum Mittäter, wenn ich dem das sage. Dass ich zugleich natürlich gerade auch so in den Jesuitenwitzen und Geschichten, also dabei auch Manipulationen mache, die nicht in Ordnung sind. Dass es dann doch Falschaussagen sind, die zwar keine Lüge sind, aber doch verboten sind oder so. Nicht? Das räume ich ein, missbraucht kann alles werden. Aber die haben das eben so stark durchvollzogen, dass es nicht mehr geht. Also das ist die Senkrechte, das Urgewissen, das Prinzipiengewissen. Und dann habe ich dazu jetzt als Horizontale, sage ich, dass heute sagen die Leute Wertegewissen. Ich habe es nicht so mit den Werten, weil das immer mehr oder weniger wert ist. Das ist aus der Ökonomie, sondern ich nenne das Situationsgewissen. Das nennt Rana transzendental und das nennt er kategorial. Von Kategorien, das hat Aristoteles aus der Gerichtssprache, Kategorien heißt verurteilen, auf den Kopf zusagen oder so, das hat er dann für dieses Konkrete genommen, sodass also man sagt, das ist transzendental und das ist kategorial, das ist aufs Einzelne bezogen. Denn natürlich muss ich jetzt im Einzelnen fragen, was ist jetzt hier jetzt gut oder böse? Und da ist es so, dass das vermittelt wird durch die Gesellschaft hier. Und da sind auch Irrtümer möglich. Hier sagen die Alten, hier gibt es kein Irrtum. Das ist unmittelbar die Stimme Gottes, sagt dann also Augustinus und auch Newman. Ich würde das auch nicht einfach die Stimme Gottes nennen, sondern ich möchte, Newman redet dann vom Echo der Stimme Gottes, das finde ich nicht so glücklich. Ich würde hier sagen, das Hören der Stimme Gottes. Und das Hören ist ja, geschieht von uns. Da gibt es also schon die Möglichkeit der Verzeichnung, der Verkürzung. Das, was dort gesagt wird, ist eigentlich in Ordnung. Aber dass ich das beim Hören schon, da kann schon sich was reinflicken, sodass man zwar sagen kann, grundsätzlich ist das unfehlbar, aber es ist schon schwierig im Einzelfall. Hier ist es völlig klar, dass hier Fehler und Irrtümer vorliegen und Lücken und dass es mit der Vermittlung durch die Gesellschaft genauso ist wie mit unserem Gewissen. Keiner von uns, behaupte ich einfach daher, hat ein homogenes Gewissen.
Ja. Kurze Frage, das irrende Gewissen bezieht sich dann auch auf beide Achsen oder ist das?
Eben nur auf das. Hier wird gesagt, das kann nicht irren. Das ist also für die Tradition klar.
Das Irrende ist praktisch das, was geformt wird durch die Gesellschaft.
So ist es, ja. Ja. Da kann, und das ist eben die Schwierigkeit, wie subsumiere ich das vernünftig da rein? Ich muss also, wenn ich auf so ein irrendes Gewissen treffe, wobei dann nochmal unterschieden wird zwischen schuldlos irren und schuldhaft irren, das ist ja auch nochmal ein Punkt, weil man bei schuldhaft irrendem Gewissen tatsächlich auch katholisch in ein Problem kommen kann, was sonst katholisch nicht existiert, nämlich die Ausweglosigkeit. Was ich tue, ist dann falsch. Wenn ich einem schuldhaft irrenden Gewissen folge, verfehle ich mich, wenn ich gegen mein Gewissen handle, das tue ich immer, und verfehle mich hier nochmal dagegen, indem ich einem von mir falschen Gewissen handle. Das Beispiel, was Thomas da bringt, ist, wenn jemand sich einbildet, Ehebruch sei erlaubt. sagte, das kann nicht ohne Schuld kommen, dass jemand sich so verrennt in seinem Gedanken. Und dann bin ich, aber ich kann jederzeit hier wieder vernünftig werden, indem ich mich besinne auf das, was eigentlich Gott von mir verlangt, und dann wäre das in Ordnung. Während bei schuldlos irrendem Gewissen ist es dann eben, das verpflichtet dann auch, und das ist dann auch keine Verfehlung, wenn das begegnet. Das kann aber nur bei einfachen Dingen passieren, sagt er, wer so etwas vertritt, wie Ehebruch sei erlaubt, das geht nicht. Das geht nicht ohne Schuld.
Und welche Art dominiert welche? Also ist das Transzendentale dominiert?
Das ist das Transzendentale, die Senkrechte, das Grundsätzliche, das Prinzipielle.
Und das ist, kann verdeckt werden oder dominiert es immer? Oder
das steckt immer in uns drin, und, aber unauffällig, weil wir in der Regel diskutieren wir ja konkrete Fragen. Und da gehen aber die Meinungen auseinander. Deswegen haben wir zum Beispiel verschiedene Parteien, weil jede Partei denkt, das, was eigentlich sittlich verlangt wird, nämlich etwas beizutragen zum gemeinsamen Wohl, das sieht anders aus, ob ich jetzt ein SPD-Mann bin oder ein CDU-Mann bin. Und deswegen gibt es da eben dann verschiedene Positionen. Und wenn zwischen Kulturen verschiedene Sachen da sind, muss ich eben unter anderem darauf zurückgehen. Eine der letzten großen Diskussionen war damals zum Beispiel die Apartheid in Südafrika, wo alles Mögliche geraten wurde. Einige haben gesagt, keine Orangen kaufen oder was weiß ich, unsere Geschichten, nicht? Ob das jetzt hilfreich ist. Also wo solche Fragen müssen dann aus dieser Dimension in die hinaufgeführt werden. Die Leute sagen dann immer, nein, das ist unsere Ordnung. Also wie jetzt der Putin, der sagt, da hat man da nicht reinzureden, das ist eben unsere innere Angelegenheit. So haben eben die Deutschen gesagt, ja, das ist eine innere Angelegenheit in Deutschland, dass wir die Juden umbringen. Oder die, wie die Amerikaner mit den Indianern oder mit den Schwarzen umgegangen sind. Die haben gesagt, das ist eben unsere Sache. Wo man eben sagen muss, nein, hier, das ist überhaupt nicht von jemandes Sache, sondern das ist generell, das gehört in den kategorischen Imperativ. Und ich muss die Sachen darauf zurückführen und versuchen, wie kann ich aus den Diskussionen hier das irgendwie so zurückführen, dass das hier deutlich wird. Denn das ist ja nichts anderes als die Konkretion dessen. Und deswegen steckt da so die Schwierigkeit drin.
Aber wenn man schafft, in schwierigen Situationen wie bei Thomas Morus, das in Anklang zu bringen, dann kann man ein Heiliger werden.
So ist es. Er sieht das für sich. Und wir haben, jeder kann ein Heiliger werden, wenn er eben seinem Gewissen wirklich folgt. Und dann sagen auch die Leute dazu, kann man auch bei den Rabbinen lesen, ein entscheidender Punkt der Gewissensbildung ist der, dass ich einfach dem Gewissen folge. Dann sagen die, der Lohn für eine gute Tat ist das Angebot der nächsten guten Tat. Anders ausgedrückt, wenn man Gott den kleinen Finger gibt, mit dem ist er nicht zufrieden. Er sammelt also die anderen dann auch. Aber das macht der Teufel auch. So dass man also guckt, jeder will das eigentlich ausbauen. Darum sagen dann nochmal auch die religiösen Lehrer, die eigentliche Strafe für eine Verfehlung ist die Leichtigkeit, mit der man in die nächste Verfehlung gerät. Jede Sünde ist die Strafe für eine vorige Sünde. Die sagen dann Strafe, das ist natürlich nicht der richtige Ausdruck, hier müsste man sagen Folge. Da muss keine Strafe eingeführt werden. Das ist nochmal ein Punkt für sich, dass die religiöse Bewusstsein so rasch von Strafe redet, wo erstmal nur Folge hingehört. Folge heißt, dass etwas der Sache nach einfach logisch real aus einer Tat folgt. Strafe ist eine Gegenmaßnahme einer Autorität. Und das wird auch in der Bibel nicht durchgehalten. Sondern muss man immer wieder nochmal gucken. Also da wird die Sintflut als Strafe zum Beispiel geschildert. Nicht? In den Sachen, ist das eine Strafe oder ist bloß eine Folge? Oder das Verlieren der gemeinsamen Sprache in Babel. Schreibt die Bibel dann so, ja, Gott kommt darunter und verwirrt die Sprache? Überhaupt nicht. Sondern wenn eine Gruppe von Menschen nur eine Idee im Kopf hat, nämlich irgendwas da durchzusetzen, nämlich diesen Turm zu bauen, dann wird die Sprache, es reicht da nicht mehr, um von sich und seinen personalen Dingen zu reden. Das ist nicht mehr unterzubringen. Sondern man kann da nur noch technisch sprechen. So wie die Leute zum Teil selber für sich nur noch technisch sprechen. Dann sagt mir ein Student eben nicht, ich hatte keine Lust, sondern er sagt, ich war nicht motiviert. Sag ich, warum versetzen Sie sich eigentlich in den Akkusativ? Sagen Sie doch, ich hatte keine Lust. Das ist was anderes. Nicht? Also, dass man da anfängt, sich selber nur zum Objekt zu machen. Wenn ich also bloß im Kopf habe, technisch praktisch was durchzusetzen und das einzige Punkt ist, sodass dann nur noch eine technische Sprache übrig bleibt, dann werden die Menschen sprachlos, wenn sie von sich selber reden sollen, von den Dingen, die anstehen. Natürlich steht da Gott dahinter, aber Gott tut es nicht, sondern Gott lässt es zu. Dann sagen wir Kollegen, bei der Allmacht kann man überhaupt nicht von Zulassen reden, das ist dann immer der Wille. Sage ich, nein, das ist nicht immer der Wille. Denn anders als Einstein meine ich, dass der Alte auch würfelt. Das heißt, Gott tut viele Dinge, aber andere Dinge lässt er auch einfach nur geschehen. Er muss natürlich rechtfertigen, dass er das geschehen lässt. Dass er zum Beispiel den Bösen handeln lässt. Zum Schmerz und Nachteil der Guten. Das ist richtig, das muss er dann erklären. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, er lässt eine Folge zu oder ob ich sage, er selber führt eine Strafe ein. Und sehr viele von diesen Dingen, und das können Sie, wenn Sie schon die, gucken Sie mal, lesen Sie nochmal den Sündenfall in der Genesis, wo dann der Adam da hinter Busch sitzt, da mit der Eva, und Gott kommt. Und dann gucken Sie mal, was Gott dazu sagt, zu dem Ganzen. Dann Gott verflucht die Schlange, wobei man sich immer so seinen Teil denken kann. Aber er verflucht weder Eva noch Adam. Er bestraft sie auch nicht, wenn sie den Text lesen. Sondern er schreibt dort, es ist jetzt so. Er sagt, die Frau, du wirst jetzt in Schmerzen gebären und du bist hinter dem Mann her und der Mann wird aber über dich herrschen. Das sagt er und sagt nicht, das führe ich jetzt ein. Sondern sagt, so ist das jetzt. Das heißt, er benennt eine Folge und verteilt nicht eine Strafe. Und zum Adam genauso. Er sagt zum Adam, du wirst jetzt arbeiten müssen, unter Schweiß und Blut deine Arbeit zu kriegen, mit einer Welt, die nicht will, voller Disteln, Dornen und so ein Kram. Nicht? Auch, es wird nur beschrieben. Es ist eine Folge. Strafe ist was anderes. Strafe, sagte ich eben schon, ist eine Gegenmaßnahme. Und diese Gegenmaßnahme hat zwei Ziele. Das erste Ziel ist, Herstellung der Gerechtigkeit. Denn wer sich schlecht benimmt, setzt den anderen ins Unrecht. Er nimmt ihm was weg, er verdrängt ihn, er erfüllt dessen Rechte nicht oder wie immer man das formulieren will, sodass der Sünder, der Ungerechte, immer in einem ungerechten Vorteil ist. Sodass die Strafe als erstes wieder diesen Ausgleich schaffen muss, dass das Opfer belohnt, gerechtfertigt, entschädigt wird oder so. Das ist das, was dort geschieht. Das ist der eine Dienst der Strafe. Der andere Dienst der Strafe ist, dass ich dem Bösewicht fühlen lassen muss, was er dem anderen angerichtet hat. Denn in seinem Egoismus merkt er das nicht. Zum Teil ist es auch kein Egoismus, zum Beispiel bei Kindern. Kinder können sich einfach ein anderes Kind nicht reindenken. Die sind unglaublich grausam dann zu anderen Kindern. Denen muss man zeigen, wie das ist. Wenn sie gemobbt werden oder wenn sie in die Ecke gestellt werden oder sonst etwas, damit die mal merken, wie es dem anderen eigentlich geht. Das ist also dann mehr so ein Gesichtspunkt der Resozialisation und der Hilfe zum vernünftigen Menschwerden des Fehlenden. Also das sind Gegenmaßnahmen, die beiden mit diesen beiden Zielen, das nicht folgen. Folgen sind eben die Unordnung, die dann da ist. Und da ist die Bibel das Einzige, wo das klar drinsteht. Dass da drinsteht, dass die Unterdrückung der Frau in allen Kulturen, dass die nicht der Wille Gottes ist, sondern dass sie die Folge eines Fehlverhaltens ist. Im Koran steht extra drin, dass das Gottes Wille ist. Dass die Frauen im zweiten Glied stehen und dahinter gehören. Nicht? Die Bibel spricht das extra an, das hat sich natürlich im Christentum auch nicht gehalten, sondern die haben gesagt, das soll so sein. Nicht? Aber an sich steht im Text drin, das ist eine Folge und nicht der Wille Gottes, dass das in unseren Gesellschaften so ist, in entsprechenden Gesellschaften noch so, dass sie eigentlich zum Teil nur bessere Haustiere sind, die Frauen. Nicht? So schlimm ist es bei uns nicht, aber wenn man auch bei uns überlegt, dass erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel die französischen Frauen einen Pass kriegten. Vorher standen die im Pass des Vaters oder des Mannes. Die konnten gar nicht alleine da irgendwo hinreisen oder irgendwas tun oder so. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Das muss man also sehen und dann kann man nicht sagen, wie im Koran, das ist der Wille Gottes, sondern das lässt er zu. Man kann nicht fragen, warum lässt er das zu? Das kann man dann schon fragen. Aber es ist nicht erstmal eine Strafe, sonst ist es eine Folge.
Und das Zulassen ist, er bricht den Kontakt nicht ab.
So ist es.
Das ist, glaube ich, das Wesentliche, weil die Strafe setzt
Ja. Ja, aber ein Kontakt ist ja auch die Strafe gerade. Es ist ja nochmal auch ein Angebot und soll ja auch helfen. Also deswegen muss man nochmal gucken, trotzdem sollte man nicht jedes Übel gleich eine Strafe nennen. Augustinus spricht von zwei Sorten von Übel. Das eine ist die Strafe, das andere ist die Prüfung. Und die Prüfung ist wieder nötig, nicht weil Gott was wissen will, sondern weil nur das uns weiterbringt. Mein berühmtestes Beispiel ist dafür, das in nächster Linie für mich ist die Abraham-Geschichte mit Isaak, nicht? Also warum prüft Gott hier? Warum stellt Gott den Adam auf die Probe? Weil er nur durch diese Probe über sich hinaus wachsen kann. Der Gerechte geht vor Gott so seinen normalen Weg. So. Und jetzt schmeißt Gott da einen Stein dazwischen. Das darf auch nur er machen. Und dann geht es entweder so oder so. Aber nicht mehr so. Und dieses hier nennt der Römerbrief im 4. Kapitel Hoffnung, wieder Hoffnung. Paraelpida. Um zu einer Hoffnung, über Hoffnung zu kommen, geschieht nicht, wenn der Isaak ganz normal da so weiter aufwächst und einfach heiratet und alles geht so seinen Weg. Wie soll dann der Abraham auf die Idee kommen, wieder Hoffnung zu hoffen? Das heißt, das geschieht nicht, weil Gott nicht weiß, was mit dem Abraham ist. Der muss nichts wissen als Allwissender, sondern das geschieht um Abrahams Willen. Und da geht es eben auch gar nicht um Tötung oder so etwas, sondern es geht um die Prüfung. Glaubt er, dass Gott sein Wort hält und ihm in dem Isaak die Nachkommen schenkt? Und das ist jetzt nicht Spletsche Theorie. Gucken Sie sich das an, Römer 4 und Hebräer 11. Wo das genau drin steht, und dort wird gesagt, dass Abraham glauben musste an die Auferweckung der Toten. Damals hat der Abraham nicht an die Auferweckung der Toten geglaubt. Das kommt erst 200 vor Christus. Aber das steckt drin. Das heißt, wenn der Abraham gesagt hätte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gelobt, hätte er die Probe nicht bestanden. Denn die Probe heißt nicht töten oder nicht töten, sondern die Probe heißt, glaube ich, dass Isaak ihm die Nachkommen schicken wird. Das ist die Probe. Und die erwartet uns alle im Tod. Wenn wir sterben, nicht mehr leben dürfen, die anderen dürfen weiterleben, die Sonne scheint und die feiern da ihr Leben und einem selber tut jeder Atemzug weh und jetzt ist dann Schluss. Und dann wieder Hoffnung zu hoffen, dass uns das Leben erwartet. Das ist genau wie Abraham. Und das müssen wir ein Leben lang üben, damit wir es dann im Tod können. Und deswegen ist das so wichtig. Wichtig ist immer nur das Jetzt und der Tod. Wie im Ave Maria. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was dazwischen ist, können Sie vergessen. Aber im Blick auf den Tod gilt eben dieses Achten darauf hin und tun und hoffen und auch eben immer wieder auch hoffen, wieder hoffen. Wieder unsere eigenen Schwächen, unsere eigenen Grenzen, unser eigenes Versagen oder so. Trotzdem zu hoffen und nicht aufzuhören und zu sagen, gut, dann bleibe ich eben das Schwein, das ich bin. Nein, sondern dass man wirklich an sich was tut. In der Hoffnung, auch wenn es immer wieder daneben geht, dass man denkt, irgendwas wird schon. Das steckt da mit drin. Also das wäre diese Sache, die hier hineingehört, in der Moral mit dem Gewissen, dass ich mich also treffen lasse und eigentlich in jedem Augenblick. Dass ich in jedem Augenblick eigentlich frage, was will jetzt Gott von mir? Deswegen habe ich ja eins meiner Bücher genannt, zur Antwort berufen. Jede Situation ist eine Frage an mich und ich habe die richtige Antwort zu geben. Nicht nach meiner Aggression, nach meinem Ärger, nach meiner Misslaune oder wie immer, sondern nach dem Willen Gottes. Und das nennt dann Ignatius Gott finden in allen Dingen. Nicht, dass man in allen Dingen sich fragt, was will er jetzt von mir?
Ja, und dann, aber es gibt dann doch eben diese individuellen Situationen, wo der Schmerz auftaucht, dass etwas nicht bleibt oder gar nichts bleibt.
So ist es.
Also ganz banal materiell.
Genauso, ja klar. Und was bleibt eben eigentlich?
Was bleibt eigentlich, weil das natürlich, wenn da nicht eine innere Antwort gefunden wird, erstmal schon die Sinnlosigkeit nicht nur streift, sondern die beim Verkehrsunfall.
Die ist dann alles. Genau so. So ist es.
haben wir auch so.
Ja. Und deswegen ist ja unsere Mentalität heute so, also die allgemeine Mentalität in der Gesellschaft, wenn ich eben nicht die Hoffnung setze, eben auf das, woher dieses gut sein sollen dürfens, wo das hingehört, und damit auf eine Hoffnung, die damit drin steckt, wenn ich nicht von Schöpfung reden kann, wo dann die Dankbarkeit hingehört, ich muss mich erinnern, dass ich mich verdanke, und dann haben wir ja auch immer wieder davon geredet, dass die Zukunftsmodus von Dank Erwartung heißt, Hoffnung, so dass ich das nur haben kann, wenn ich dankbar bin. Wenn aber die Leute gar niemanden haben, dem sie dankbar sind, weil sie einfach aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt sind, dann haben sie natürlich selber keine Würde. Wo soll da die Würde herkommen? Und dann sagen sie, ich verschaffe mir die Würde selber, indem ich was leiste. Ja, was können wir denn leisten, dass wir dabei eine Würde kriegen? Was soll denn das werden?
Das ist der Wert.
Nicht? Eben, also da gibt es nur den Wert. Und Wert heißt eben mehr Wert oder weniger Wert als die anderen, haben wir unsere ganze Konkurrenzsituation sofort drin. Und so geht das ja schon in der Antike los. Ein Aristoiein, nicht, heißt das da, über der Beste sein und größer als die anderen. Das ist die Formel, unter der es beim Homer schon geht. Nicht? Immer der Beste sein und die anderen übertreffen. Das ist die Konkurrenzsituation, die dann ständig da ist. Während ich im anderen Fall erstmal mit dem Dank anfangen kann, Dank macht obendrein glücklich und froh. Und der Dank hat einen Zukunftsmodus und der heißt erwarten. Weil ja Danken eigentlich heißt, mit diesem schönen Wort von Bader, ne, wo er sagt, die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Sodass da also die Gegenwart, seine Gegenwart da ist, wenn ich das dazu sage. Und das sieht dann natürlich ganz anders aus als... Er versucht jetzt auch, jetzt heißt es hier bei ihm, das war jetzt religiöse Weltbetrachtung, die ich vorgeschlagen habe, christliche. Nicht? Jetzt sehen wir, was macht er denn hier mit seiner religiösen Weltbetrachtung? Kritik des religiösen Menschen. Es ist nicht notwendig der moralische, sondern der Mensch der starken Erhebungen und tiefen Depressionen, der die ersteren mit Dankbarkeit oder Verdacht interpretiert und nicht von sich her leitet, die letzteren auch nicht, wesentlich der sich unfrei fühlende Mensch, der seine Zustände, die Unterwerfungsinstinkte sublimiert. Ja, was soll man zu sowas sagen? Das ist ja eben, ne? Das ist halt seine Sicht, die dahin gehört. Und ich habe so ein bisschen hier versucht zu sagen, wie das hier eigentlich ist, und deswegen fand ich es so verhängnisvoll, dass in der Neuzeit die beiden Kirchen die Schöpfung so gut wie vergessen haben. Die kam nicht mehr vor. Also in der Reformation kommt sie nicht vor, weil nach Meinung der Reformatoren der Sündenfall so gravierend ist, dass die Vernunft gar nicht mehr zu Gott kommen kann und dass unser Wille verdorben ist und dass da gar nichts mehr geht. Sodass ich da die Natur gar nicht mehr einsetzen kann, sondern nur also die Gnade habe, die ich glauben kann. Aber bei den Katholiken ist es auch nicht viel besser gewesen. Da hieß es auch in jeder Messe, wunderbar erschaffen, aber wunderbarer erneuert. Und dann denkt man immer an das wunderbare erneuert, und von der Schöpfung war nicht viel die Rede. Die ist erst durch die Grünen wieder in die Welt gekommen. Ich meine nicht der Schöpfer, aber die Schöpfung. Sodass das wieder als Thema auftaucht. Warum ist die Schöpfung so wichtig? Weil in der Schöpfung, im Schöpfungsgedanken klar ist, Sein ist gewollt sein. Jeder von uns ist gewollt, was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine ist passiert. Auch nicht das Kind, das aus einer Vergewaltigung hervorgeht. Das ist nicht passiert. Passiert ist, dass es also diese Verschmelzung der Gameten gibt und damit einen neuen Organismus. Aber dass Gott diesen Organismus dann eigens über sich hinaus ruft, früher sagten die mittelalterlichen Autoren, Gott schafft da die passende Seele ein, die schiebt er so da hinein. Während von Marana her sagt man eher, nein, er ruft diesen Keim jetzt über sich hinaus in Fortsetzung der Evolution. So wie in der Phylogenese er irgendwann da ein Tier gerufen hat über sich hinaus zum Menschen, so ist bei der Ontogenese, wird jeder Keim von Gott gerufen über sich hinaus, zum Selbstüberstieg, Selbsttranszendenz auf Gott hin. Sodass also jeder gewollt ist, und zwar nicht bloß einmal und nicht bloß erstmalig, sondern jeden Augenblick. Das heißt ein Creatio Continua. Wenn die Leute das wüssten, dass sie jeden Moment gewollt sind, vor aller Leistung, trotz aller Schuld, das spielt überhaupt keine Rolle. reuelos und unwiderruflich. Aber wann hören Sie das in der Predigt? Dass Sie vor aller Leistung, trotz aller Schuld, reuelos und unwiderruflich gewollt sind. Weil sein Gewolltsein ist. Gesollt sein, gewollt sein. Damit ist dann auch diese Idee von dem, vom Hume und heutigen Leuten über den Bio, über den falsch, den naturalistischen Fehlschluss erledigt. Denn das Sein ist eben nicht ein pures leeres Ist, das man, woraus man kein Sollen folgern kann, sondern es ist ein gewolltes Ist. Und ein gewolltes Ist ist ein gesolltes Ist. Und damit steckt das Sollen schon drin. Und deswegen kann ich natürlich aus dem Sein folgern. Weil es nicht ein einfaches Vorfindlichkeit ist, sondern ein gewolltes. Das ist der Punkt, wenn ich von Schöpfung rede. Und deswegen ist dieser erste Glaubensartikel so ungemein wichtig.
Aber aus einem Gewollten will ja auch was werden noch.
So ist es. Und deswegen gilt ja dann genau der Satz, sein Lieblingssatz, wobei wir schon oft jetzt darüber geredet haben, werde, der du bist. Nicht, wie man lesen kann, bleibe, der du bist. Und auch nicht werde, der du werden sollst, sondern werde, der du bist. Die ganze Dialektik steckt da drin. Jeder von uns ist gewollt mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Grenzen, mit all dem und soll eben jetzt immer mehr der werden, der er eigentlich ist. Und dass man Menschsein extra lernen muss, das merkt man ja eben daran, dass wir beim Menschen zwei Begriffe haben, die dem Wort menschlich entgegenstehen, nämlich nichtmenschlich und unmenschlich. Nichtmenschlich sind Engel, Gräser, Steine, Denkmäler. Unmenschlich sind nur Menschen. Keine Katze ist unkitzisch und kein Hund ist unhundisch. Nur Menschen können unmenschlich sein. Und deswegen müssen die Menschen erst lernen. Darum heißt ein Buch von mir, lernt sie Menschlichkeit. Das muss eigens gelernt werden, nicht gegen die Nichtmenschlichkeit, sondern gegen die Unmenschlichkeit, dass sie da hineingehört. Und darum ist das mit einzuzeichnen, sodass also auch das, was hier jetzt moralische Weltbetrachtung heißt, das tut er ja hier im nächsten Text, dass man das eben auch nochmal anders lesen muss, als er es einfach tut. Also diese Moral heißt, werde, der du bist. Man kann das zum Beispiel in der Sprache sehen. Wir haben keine natürliche Sprache, wie also die Bienen oder andere Tiere oder so, sondern wir müssen eine Sprache lernen, und die, weil unsere Natur in Kulturen besteht. Und die Sprache menschlich gibt es gar nicht. Oder wollen Sie sagen, da gehört dann hinein Stöhnen, Rülpsen, Grunzen oder so etwas, und das nehmen wir dann als die Sprache menschlich, sondern es gibt eben nur Englisch, Deutsch, Französisch und sonst und sonst und so und so, und irgendwas lernt man davon. Das ist gar nicht anders möglich. Also der Mensch ist ein Kulturwesen, er kann nicht natürlich werden einfach. Das ist immer die Forderung von Revolutionen, wir werden natürlich. Wir schaffen den Adel ab zum Beispiel, denn als Adam Grub und Eva spannen, wo war denn da der Edelmann? Das müssen wir alles wegnehmen einfach oder so. So wird das dann eingeführt. Es gibt keine Natürlichkeit oder die ganze Freikörperbewegung, dass man sagt, nein, wir wollen so unschuldig werden wie die Tiere. Das geht eben nicht. Wenn wir meinen, wir könnten also die Scham weglassen, dann werden wir schamlos und nicht etwa unschuldig. Wobei dann Scham ja, das hatten wir auch schon beredet beim letzten Mal, nicht, dass wir Scham immer vom Schämen her denken, als ginge es um Dinge, die man verdecken muss. Während der Scheler sagt, Scham ist der Sinn für eine Kostbarkeit und nicht für was, was man eigentlich beschämt verstecken muss. Und Schäme tut man sich, wenn die Scham verletzt wird, weil die ein Sinn für Kostbarkeit ist. Und was schreibt er hier jetzt über die moralische Betrachtung? Die sozialen Rangordnungsgefühle werden ins Universum verlegt, die Unverrückbarkeit, das Gesetz, die Einordnung und Gleichordnung werden, weil am höchsten geschätzt, auch an der höchsten Stelle gesucht, über dem All oder hinter dem All. Ebenso. Sondern das zeigt diese Erfahrung selber damit, eben dieser kategorische Imperativ, der sich aus sich selbst rechtfertigt. Deswegen ja mein immer wieder wiederholter Satz, die Frage, why to be moral, ist eine Frage, die man abweisen muss. Die Antwort auf die Frage, why to be moral, heißt, sowas fragt kein anständig moralischer Mensch. Denn entweder muss ich mich wiederholen, man hat eben moralisch zu sein, oder ich muss außermoralisch reden, was Kant legal nennt, indem ich sage, die Leute mögen dich dann eher, wenn du anständig bist, oder du wirst bestraft, wenn du nicht anständig bist. Das sind alles keine Antworten, woraufhin ich moralisch werde, sondern bin ich außermoralisch. Und deswegen ist diese Frage völlig sinnlos und es ist ganz merkwürdig, wie toll das immer wieder in Büchern und Artikeln und Tagungen als Titel draufsteht. Gescheite Leute, die das gar nicht merken, was sie da eigentlich reden. Das gibt keinen Sinn. Man kann das dann ja anders ausdrücken. Vielen Leuten hilft es, wenn man sagt, Sinn für Fairness oder so. Und dieses Gespür dafür, dass das hingehört, das haben schon kleinste Kinder nach Untersuchungen. Wo das drinsteckt. Er selber nimmt das jetzt so her und sagt dann, was gemeinsam ist, die herrschenden Triebe wollen auch als höchste Wertinstanzen überhaupt, ja als schöpferische und regierende Gewalten betrachtet werden. Es versteht sich, dass diese Triebe sich gegenseitig entweder anfeinden oder unterwerfen, synthetisch auch wohl binden oder in der Herrschaft wechseln. Ihr tiefer Antagonismus ist aber so groß, dass, wo sie alle Befriedigung wollen, ein Mensch von tiefer Mittelmäßigkeit zu denken ist. Der Grundfehler ist hier, dass er hier von den Trieben ausgeht. Das ist das Animalische, ne? Appetitus. Nicht? Ja, eben. Wo wir ja dann gesagt haben, der Mensch ist der, der sich nochmal auf diesen Appetitus bezieht und dann rede ich erst von Wollen. Das andere ist eben das Tier, das einfach hörig ist und dem folgt und dass man dann reden kann, auch über diese merkwürdige Geschichte von den Griechen, aber noch mit dem Appetitus naturalis auf Gott hin oder so ähnlich. Und man fragt dann, was heißt das eigentlich? Ist das die richtige Beschreibung? Oder ist das nicht eigentlich besser beschrieben, wenn ich sage, nein, es ist das Angerufenwerden? Es ist gar nicht mein Trieb, also das ist eigentlich die Grundaussage des Johannesevangeliums und der Johannesbriefe auch, die sagt nicht, wir haben zuerst geliebt, sondern wir sind gerufen worden. Wir waren ja gar nicht da. Ist ja nicht so, wie man das dann lesen kann beim Karossa oder so, dass sich die Ungeborenen da um das Bett der Liebenden drängeln und wollen ins Dasein. Die gibt es einfach noch nicht. Da hat er eben ist ihm eben in einer Weise vermittelt worden, dass er das eben nicht ertragen konnte. So dieses bürgerliche Christentum von damals. Deswegen diese berühmte Formel am Schluss von seinem Buch Ecce Homo, versteht man mich, Dionysos gegen den Gekreuzigten. Wo er sagt, der Gekreuzigte ist einer, der einen Teil des Lebens verwirft. Am deutlichsten bei der Sexualität, wie das natürlich damals in diesem bürgerlichen Christentum auch war, sagte, das wird mit höchstem Misstrauen betrachtet und eigentlich abgewiesen, dass das da nicht in Frage kommt. Während er sagt, ich muss alles einschließlich auch des Schmerzes oder so einbeziehen und dafür steht ihm Dionysos, dass das damit dazugehört. Und sagte, hier werden also bestimmte andere Dinge unternommen und deswegen muss er das psychologisch auseinandernehmen. Und diese Befangenheit haben sie ja im Christentum bis heute. Ich nenne Ihnen nur ein deutliches Beispiel, weil es aus der letzten Zeit ist. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, dass Rom dann sagt, wir beten inzwischen jetzt, also in der Messe wird gebetet, außer zu Maria nochmal, zu ihrem Bräutigam Josef. Wieso Bräutigam? Der ist ihr Mann. Bräutigam war er bis zur Hochzeit. Anstatt zu sagen, ihr Mann, und dann sagt man dazu, dann haben die Josefs Ehe geführt. Nein, geht nicht. Voller Befangenheit redet man vom Bräutigam. Bräutigam war am Tag bis zur Hochzeit. Was soll denn das? Und deswegen gibt es auch Priester, die das nicht beten. Ich weiß nicht, was da in die Römer gefahren ist. Das heißt, ich kann es mir eben zurechtdenken. das ist eine so massive Befangenheit darüber nach wie vor noch, dass man nur sagen kann, ja, merkwürdig. Und das hat er so gespürt, das war damals noch schlimmer, in der Zeit, in diesem ganzen Bürgerlichen, dass er von dort her da so um sich schlägt und sagt, das muss ich irgendwie losbringen oder wegbringen. Das wird als etwas gesehen, was eigentlich unter der Würde ist. Und ich nenne ihn noch jemand anderen, nämlich den Kaplan, jetzt ist wieder der Name weg, der die Augustinus auch übersetzt hat, dieser berühmte bayerische Kaplan, der Kaplan, wie hieß er denn mit Vornamen, Hermann, fällt mir vielleicht auch wieder ein, ihm fällt er jetzt im Moment nicht ein, der hat auch eben diese tolle Übersetzung von Augustinus Confessionis gemacht, die wir auch mal gelesen haben. Die gibt es auch so als Taschenbuch oder so. Und bitte?
Ich dachte, Falk heißt der, aber vielleicht
doch. Nein, heißt nicht Falk, sondern der war eben des längst verstorben. Also das war in Mitte des vorigen Jahrhunderts, der war hier in Bayern und hat eine Frau kennengelernt und hat ihm dann sein Priestertum verloren. Das war also der eine Punkt, dass das also dann sehr in Problemen gab. Aber andererseits hat er bis zuletzt immer auch Bücher geschrieben, religiöse Bücher, und ist einer so der großen Intellektuellen gewesen, derer, die sich da bewähren. Ich habe es auf der Zunge, aber das ist jetzt mit dem Alter, das war früher schon, aber jetzt ist es noch schlimmer. Und der schreibt an einer Stelle ganz ausführlich, schreibt er, wenn man eben aus dem Orgasmus wieder erwacht, stellt man fest, dass man hier am besten schuldig geworden ist, dass man hier unter die Würde des Menschen gefallen ist und das wieder aufbauen muss. Das zitiere ich auch in einem meiner Bücher unmittelbar drin. Also da könnte man es schon drin finden, aber das müssen wir jetzt nicht suchen. Nicht? Also dieser bekannte Kaplan, der hat ein Buch geschrieben über die tragische Seite Gottes oder so, über alles Mögliche und eben auch einfach so in seinem Tagebuch, wo er das wirklich so ausdrückt und sagt, das geht nicht. Und das war voriges Jahrhundert eigentlich noch, das ist auch ein Verrat am höchsten. Das haben auch andere Humanisten gesagt, das ist wahr, das sagt nicht er alleine, aber eben auch Christen. Die sagen, das ist eigentlich unter der Würde des Menschen. Weil die Bewusstsein denken als nur Selbstbewusstsein. Thomas schreibt dann extra mal an einer Stelle, es sei nicht gegen die Vernunft, dass im Zuge eines vernünftigen Verfahrens, dann nennt er eben den Zorn und er nennt die Sexualität, dass dann die Freiheit zurücktritt und die Vernunft. Tatsächlich ist das eine Befangenheit, die sich in vielen Kulturen ausdrückt, sobald eine Kultur die Rolle des Menschen gerade in seinem Bewusstsein sieht und das Bewusstsein jetzt nicht als ekstatisch denkt, sondern als Selbstbewusstsein. Das macht in diesem berühmten Text da aus dem zweiten Buch von der, ich glaube es ist Kapitel 11, von Summa Contra Gentiles, wo Thomas diese Stufen des Bei-sich-Seins durchführt. Die Pflanze, die nur ganz wenig bei sich ist, die Tiere, die mehr bei sich sind, und der Mensch hat eine Reditio completa, schreibt Thomas. Wir sind zuerst mal draußen bei den Dingen und dann kommen wir zu uns zurück und sind bei uns da in Reditio completa. Und ich sage, nein, Bewusstsein ist eben nicht Reditio completa bei mir, sondern Bewusstsein heißt, dass ich von mir weg bin und mich vergesse in einen anderen. Ich habe also das Bewusstsein, um mich zu beziehen auf. Ich bin ein Ich, um ein Du sein zu können. Oder so, was einen anderen Entwurf darstellt. Nicht? Und das davon sieht aber dieser Kaplan nichts.
Wo steht das nochmal genau?
In der Summa Contra Gentiles. Und ich meine, es sei im zweiten Band das Kapitel 11, das ist ein ganz berühmter Text, also wo es, Sie können es, wenn Sie einfach in einem, wenn Sie Reditio Completa eingeben, müssten Sie das eigentlich sofort sehen. Weil das ist also dieser berühmte Text von ihm, wo er das so aufbaut, von der Pflanze über das Tier eben zum Menschen und der Engel, der erstmal gar nicht zu sich zurückkehren muss, weil er immer schon bei sich ist, so bringt er das dann unter, nicht? Dass das dort erscheint. Und das ist also der Punkt, Bewusstsein als bei sich sein gedacht in erster Linie, wenn ich sagen würde, nein, ich habe das Bewusstsein, um eben mich zu beziehen auf. Ich bin eine Substanz, um substanziell da sein zu können für. Der Ernst der Person heißt den Ernst der Hingabe. Deswegen ja meine Formel, was ich habe ich, um es geben zu können. Was ich nicht habe, habe ich, damit ich es geschenkt kriegen kann. Und was sein soll, ist Austausch. Das müsste eigentlich sein. Und dann sieht es anders aus als in dem Entwurf. Dann ist nicht die Person deswegen so das Tolle, weil sie da alles so bei sich hat. Sie hat's, sie kann auch nicht gehabt werden, aber sie kann sich hingeben. Und damit Hingabe sein kann, muss es die Freiheit geben. Das ist der Punkt im Unterschied zur Preisgabe, während so nach dem deutschen Sprichwort die Treue in den Hundehütten wohnt. Aber die Hunde sind nicht treu, sondern hörig. Treu kann nur jemand sein, der untreu sein kann. Dass man das also einfach mit sehen würde. Und aus dieser Situation von damals, die aber eben noch nicht vorbei ist, Bräutigam Josef, kommen dann solche Sachen hier vor, nicht, die man eigentlich aufnehmen müsste und sagen, so kann das nicht gehen. Also, dass da diese Befangenheit da ist, auch angesichts der Doppelfunktion der Organe, das kann man schon erstmal nachvollziehen. Die Frage ist, wie begegnet man eben den Dingen? Wo ist da die Dankbarkeit und der Respekt und alles? Und dann verwandelt sich's. Das ist also genau das Problem. Aber das geht ja bis zu dem Missverständnis. Wie oft kann man lesen, dass zum Beispiel der Zölibat der katholischen Kirche eine deutliche Missachtung der Sexualität bedeutet? Wo ich sage, das ist ja nun wirklich völliger Blödsinn, sage ich den Leuten immer. Denn wenn das eine Schmutzerei wäre, kann man sie nicht Gott schenken. Sag mal, das ist der Dreck, den brauchen wir sowieso nicht, den kriegt schon mal der liebe Gott. Nein, das ist natürlich gerade das Tollste und Beste, was wir haben als Menschen, der Mensch als Heimat beim Menschen. Und darauf verzichten, das ist ein Zeugnis für Glauben, Tod hinaus, das durch nichts anderes ersetzt werden kann. Die Frage ist, ob es gelebt werden kann, wenn die ganze Gesellschaft so versext ist, wie unsere das ist. Und deswegen tauchen eben diese Fragen auf, gelingt das eigentlich noch? Wie sieht das aus? Wie wird er wirklich gelebt? Und dann gibt es genug Leute, gerade auch ernsthafte Priesterseelsorger, die sagen, es ist eigentlich so dramatisch, dass man tatsächlich überlegen sollte, dass man es aufgibt. Nicht irgendwelche bloß so modernistischen Leute, sondern gerade ernsthafte Priesterseelsorger. So wie ich es jedenfalls immer wieder mal gehört habe. Die Frage ist, ob Sie können jetzt wieder so einen Artikel lesen, zum Beispiel in den Neuen Stimmen der Zeit, weil da der Herr Müller, der da jetzt da 25 Jahre lang da in Münster-Schwarzach da dieses Rekollektionshaus geführt hat, der ist verabschiedet worden und hat dann nochmal eben so eine Abschiedsrede gehalten und die können Sie da drin lesen, wo er schreibt, wem und was er da begegnet ist, sowohl bei den Priestern wie bei den Seelsorgern und Seelsorgerinnen und alles. Und wo er das eben auch schreibt, Sonderproblem nochmal dann die homosexuellen Priester, nicht? Weil ja da in Rom ein Dekret gemacht worden ist vor einer Reihe von Jahren, dass homosexuelle Priester gar nicht geweiht werden dürfen, weil die als Homosexuelle gar nicht verzichten können, was eben auch eigentlich beseitigt werden müsse und aufgehoben werden müsse, sodass also Leute, die dann homosexuell veranlagt sind und Priester werden wollen, genötigt sind, das zu verschweigen und zu verstecken, das selber also nicht aufzuarbeiten, wenn sie doch Priester werden wollen. Also da ist halt nochmal ein Haufen von Problemen in all diesen Dingen drin, die eigentlich aufgearbeitet werden müssen. Ich erzähle das einfach so nicht, weil ich also jetzt da unsere Kirche beschimpfen will, sondern weil ich gerade sage, auch die Wahrheit und der Blick auf die eigene Sache gehört auch hin. Und wo man da gucken muss, wo Dinge also geändert werden müssten und wo man dem nachgehen müsste.
Das Problem ist, dass jeder Mensch natürlich woanders anfängt.
So ist es.
Und natürlich die Regeln sind, die können vollkommen richtig sein, aber der ja. Fängt vielleicht an einer Stelle an.
So ist es.
Ist dann überfordert und
so ist es. So ist es, ja.
Wir sehen es ja auch bei so. Nein, wenn sich jemand total überarbeitet, dann hat das eben.
Ist auch, genauso. Genauso
aber
ja.
Es ist ja auch der Verzicht ist ja eine ungeheure Arbeit.
Also natürlich. Also, um das ganz klar zu sagen, ich mag den nicht besonders, den Herrn Müller, weil der mir oft immer so Texte macht, sogenannte dritte Wege, und rutscht immer so gerade so an der schweren Sünde noch vorbei oder so. Also mir gefällt das nicht, der ist mir zu psycho, um das so zu sagen. Aber Dinge, die er zum Teil da schreibt, sind wahr und müssten eigentlich aufgenommen werden. Bitte?
Er hat in der Würzburger Mainpost auch einen Artikel geschrieben angesichts der Rückgabe seiner Rekollektionshausleitung. Und da geht er schon sehr weit und er sagt, ach ja, quasi jede Art von vielleicht liebt Gott einfach die Buntheit und die Vielfalt. Da sage ich ja, du lieber Himmel, warum haben wir dann eine Genesis? Er schuf sie als Mann und Frau und die Komplementarität.
So ist es, so ist es. Genauso. Und deswegen sage ich eben, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ich mag ihn nicht. Weil genau, vielen Dank. Ach so, bei Ihnen in der Zeitung. Ja. Ja, das ist doch ein starkes Stück. Hä? Ja, eben. Schließt er das dann auch für die Pädophilen ein? Denn die sitzen ja sowieso in den Startlöchern. Die sitzen sowieso in den Startlöchern. Das ständig also durchsetzen zu wollen. Nicht?
Also er macht seine Gegner eigentlich leicht.
Ja, ja.
Indem er Psycho macht, dann sagt der andere, aber hier Gott will es.
Ja, eben.
Ein deutscher Muslim, wenn es jetzt diesen da in Amerika nehmen darf,
ja,
der offiziell verheiratet ist, und dann sagt er in Wahrheit, sagt die Frau, ja eigentlich liebt er mich doch nicht, er heiratet mich ja bloß, weil es Gott will, und in Wahrheit ist es ganz anders.
Ja, eben.
Ich habe ihn nicht erlebt, aber von ihm was gelesen. Mir geht es auch komisch. Da bin ich in der Psychoanstalt.
Ja, eben.
Es rekollekt sich so ein Psychoheim, wo man dann sagt, der Priester, der scheitert.
So ist es. Also das ist gedacht und es ist ja auch sinnvoll, dass es das gibt, wenn Leute in solche Krisen kommen, ob nun Priester oder Seelsorger, auch anderer Art, dass die irgendwo dort ankommen können und dort eine Zeit lang brauchen, so eine Krise zu überwinden, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr oder so, um dann wieder in die Arbeit kommen zu können. Dass sowas gemacht werden soll, und er spricht ja auch von einer ganzen Reihe von Vorgesetzten an, die sich da wirklich drum kümmern. Es gibt wieder andere, die da eiskalt und sagen, nein, das geht nicht. Andere, die sagen, tatsächlich, der hat das jetzt nötig, dass er irgendwie da wieder ihm geholfen wird. Auch den eigenen Leuten. Das ist es wahr, dass man da eintreten muss. Aber was ist denn das für eine Hilfe, wenn ich den Leuten erzähle, das ist genau so gewünscht und das ist deine Buntheit oder so, die dahin gehört. Nicht? Eben. Das, was ich eben so betrüblich finde dabei, und das muss man wirklich zwischendurch dann auch so gegen die Versuchung der Resignation ankämpfen, dass ich sage, da schaukeln sich genau, wie Sie gesagt haben, immer die Extreme gegenseitig hoch. Denn wenn der so ein Zeug redet, reden jetzt wieder die, also konservative Leute dann wieder so, dass die überhaupt keinen Sinn für Barmherzigkeit oder für Möglichkeiten oder Differenzen haben.
Beziehungsweise da wird alles psychologisch dann verdächtig.
So ist es. So ist es.
Ja. Die alte, ich habe mal so ein, vor vielen Jahren so ein altes Jesuitenlehrbuch aus den 20ern gesehen, da hieß es sowas wie Lehrbuch der Experimentalpsychologie, wo dann sowas ja der Keller ansatzweise auch gemacht hat, also du nimmst so und so wahr.
Ja.
Ja, du nimmst das wahr, also zum einen Ding jetzt wie bei Müller, du nimmst es bunt wahr, was ist denn bunt?
Ja.
Da gab es also diese Scheibe mit drei Farben, die dreht sich irrsinnig, was für eine Farbe siehst du, ja alles bunt. Das Ding anders, siehst du was ganz anderes. Also ich meine, es ist sicher verkehrt, dass man da bei den Theologen da die Psyche rausschmeißt. Ich habe so einen Religionsunterricht erlebt, da hat unser Religionslehrer gesagt, die normalsten sind die Theologen, weil sie auf die Psychologie verzichten. Und wer Psychologie macht, der hat eh einen Knacks. Ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen.
So ist es schon was dran.
So schön, da drüben sind die Reinen, die Engelchen, da drüben sind die Teufelchen, die
ja, eben.
Psychologen.
Ja, so.
Ich finde, das ist...
Ja, ja. Bitte?
Ja, meine Erfahrung mit diesen Diskursbeiträgen sozusagen, auch jetzt auch orthodox und protestantisch,
ja.
Ich sage wieder, im Endeffekt seinen Antrag oder seine Sicht den anderen aufstellen.
So ist es.
Es gibt keine Annäherung, weil keiner bereit ist, was jeder meint, ich bin das Beste.
So ist es.
Nur, dass er das angeht.
Ja, ja.
Es ist kein Diskurs.
So. Es ist ganz schwierig und deswegen haben wir auch diese starke Lagerbildung. Das kriege ich ja öfter mit, ja, weil ich ja versuche, auf beiden Seiten zu reden. Ich rede in Fulda bei den Leuten da mit Freude am Glauben und ich rede beim Katholikentag oder Kirchentag und dann kriege ich schon genug mit, wie die Leute sagen, ja, ja, also wo gehört der eigentlich hin und was ist eigentlich mit dem richtig verlassen, kann man sich den auch ja nicht, wenn der da überall da rum ist oder so, nicht? Also das weiß ich. Damit lebe ich halt. Nicht? Also das, weil das so stark ist mit dieser Ausprägung, mit den Lagern, man gehört eben da hinein und dann ist das zu vertreten und das zu sagen und da gibt es keinen Widerspruch und nichts und das muss so sein. So genau wie ich jetzt, also dann habe ich gelesen, vor einiger Zeit in der Tagespost hat dann der Kardinal Müller geschrieben, die Kirche wird nicht belehrt, sie lehrt. Wo ich gesagt, das ist überhaupt nicht wahr, sondern zum Glück lernt die Kirche.
Lesen Sie jetzt die Hertha-Korrespondenz da, ja. Dieses große Interview, weil ich finde, er sagt viele richtige Dinge, aber dann sagt er Dinge, sie sind haarscharf falsch.
Ja.
Also so schauen.
Nee, nicht. Also auf einen Fall schon gucken. Und mein deutlichstes Beispiel, finde ich, ist hier, dass wenn die Kirche nicht lernen würde, das Lehramt, dann hätte das Zweite Vatikanum genauso gesagt wie die Päpste im Jahrhundert vorher, Religionsfreiheit ist ein Wahnsinn. Aber da haben inzwischen Theologen was anderes gesagt und da war es natürlich noch nicht Lehre der Kirche. Sondern sie haben es gesagt und dann ist es so weit geschafft, dass tatsächlich dann das Zweite Vatikanum einen Text gemacht hat wie Dignitatis Humanae, ein Text über die Religionsfreiheit im positiven Sinn. Gegen die Meinung vorher, weil zwischendurch Theologen angefangen haben, darüber nachzudenken. Man kann dann nochmal zurückgepfiffen werden von Rom, da soll man auch nicht wehleidig sein. Aber dass da etwas erstmal aufgebaut werden muss, was dann gelernt werden muss, das gehört halt dazu. Das gibt es eben. Ja, nicht? Und dass da wirklich gelernt werden kann. Und dann ist es, die Theologen sind tatsächlich kein Lehramt, da kann man diskutieren, da bei dieser Tagung da in der Akademie, die da kürzlich war, wo die sagen, wir gehören auch zum Lehramt, sage ich, nein, ihr gehört nicht zum Lehramt, sondern die Theologen machen Vorschläge, wie man also unseren Glauben verstehen kann. Und dann ist die Frage, ob diese Vorschläge übernommen werden oder ob das erstmal geprüft werden muss. Und das ist die Aufgabe der Institution, erstmal nicht Neuigkeiten zu machen, sondern das Alte zu bewahren. Deswegen heißt das Institution. Deswegen sagt man Beati Possidentes. Also die Institution muss sich nicht dauernd rechtfertigen, sondern die Leute, die was ändern wollen, müssen rechtfertigen. Und dann machen sie diesen Vorschlag und irgendwann kommt dann etwas so an und wird dann vom Lehramt übernommen oder auch nicht. So wie ich das eben auch erwarte dafür, dass eben Ehe kein Vertrag ist, sondern ein Bund und dass sich die Eheleute nicht das Sakrament selber spenden, sondern dass es ihnen gespendet wird, wie es die Ostkirche sagt oder so. Wo ich denke, irgendwann wird das mal kommen, das muss man mal sehen. Auch der Papst schreibt ja jetzt nochmal auch in seinem Text da über die Freude der Liebe da, auch sie spenden sich das Sakrament, weil er es so gelernt hat und so ist das im Moment noch Lehre. Nicht? Wie lange das so Lehre bleibt, werden wir mal sehen. So ist es.
Hier macht das.
Genau.
Sondern das ist ein irgendeiner durch. Und ich finde, jeder hat eine Verantwortung.
So ist es, ja.
Warum man das nicht weitergeben kann.
Eben. Nee, das muss man tatsächlich vermitteln. Verantwortung ist überhaupt ihr Wort. Genauso. Stimmt.
Also, du fragst dich, ja, ich setze ein Kind in die Welt und dann schauen wir mal, der Staat soll es machen und die soll es machen
ja.
Und die soll es machen. Aber was.
Genau.
Und das Kind, das ist da.
Ja. So ist es, ja. Nee, also so sammelt sich wirklich eine Menge an und man müsste gucken, was dort ist. Hier, er entwirft hier diese verschiedenen Praxen durch, die wir da gesprochen haben, also die artistische Weltbetrachtung, die wissenschaftliche, die religiöse, die moralische und dann eben ein Stück so unsere Situation, die auch noch mit da ist. Und er setzt ja dann erstmal nochmal fort, sagt, Schönheit ist deshalb für den Künstler etwas außerhalb aller Rangordnung, weil in der Schönheit Gegensätze gebändigt sind. Das höchste Zeichen von Macht. Dann würde ich sagen, ist das die richtige Beschreibung von Schönheit? Nicht? Dass sie also eine besondere Macht erweist ist in der Bändigung von Gegensätzen. Wo bleibt da die ganze, was er sonst ja auch so schätzt, die ganze Leichtigkeit und das Schwebende, was in die Schönheit gehört? Die Schönheit gehört natürlich hin, deswegen hat Hans-Urs von Balthasar in seinem großen Werk dann die ersten 7 Bände Herrlichkeit genannt. Das fängt erstmal an mit der Schönheit und der Herrlichkeit. Die Ostkirche arbeitet auch so. Die sagen, das eigentliche Zeichen der Werbung und der Mission ist die Schönheit und wir haben eben die schönste Liturgie von allen Christentümern. Und das hat auch die Menschen gewonnen. Das ist das Verständnis der Ostkirche. dass sie auf sowas sind, dass die dann zugleich, weil sie christentumsfeindlich dermaßen bloß als verschiedene Völkerreligionen bestehen, statt dass sie die allgemeine Religion sind, nicht? Und deswegen ja jetzt dieses Konzil da eben auch scheitert oder nicht geht. Das ist dann wieder ein schmerzlicher Punkt auf der anderen Seite, nicht? Denn an sich ist tatsächlich das Christentum nicht eine Volksreligion, eine Staatsreligion, sondern ist eben gerade über das. Aber hier ist so ausgeprägt, da gibt es die russische und da gibt es die griechische und jede für sich da irgendwie so autonom. Und das ist nicht das Wesen des Christlichen, behaupte ich. Das ist eine ganz fundamentale Sache und hat dann eben entsprechende Folgen.
Aber und könnte man jetzt hier nicht sagen mit diesem Gegensatz, dass es natürlich nicht mehr derselbe Gegensatz ist, wenn er gebändigt ist.
So ist es.
In der Weise der Schönheit.
Ja.
Dann ist er ja nicht mehr das.
Eben, davon. Ja. Eben, aber das ist jetzt eben seine Sache, dass er das, weil er hat es halt jetzt so mit dem Willen zur Macht da dauernd, nicht? Der späte Fichte, wo er dann, Nietzsche, wo er dann das übersieht, was eigentlich der Schönheit mehr entspricht, dass es dann nicht um die Macht geht, sondern um, dass sie geschenkt wird, dass sie sich ergibt, dass sich eigentlich die Schönheit gar nicht anzielen kann, würde ich behaupten. Anzielung der Schönheit, das führt zum Kitsch, behaupte ich. Sondern ich muss die Wahrheit gestalten wollen in Liebe und dann kommt Schönheit dabei raus. Weil Schönheit nach dieser Definition von Albertus Magnus der Glanz der Wahrheit ist. Splendor veri, der Aufglanz der Wahrheit. Und wenn ich also mich um die Wahrheit kümmere, selbstvergessen und dienend und liebend, dann kommt die Schönheit dabei raus. Aber ich kann nicht die Schönheit selber wollen, dann bin ich schon wieder weg, sondern ich muss das Gute wollen. Wenn ich das Gute will und die Wahrheit, dann, und das gelingt, dann taucht die Schönheit auf als Geschenk. Also, dass es da nicht um Gewalt geht. Und er liest das natürlich gleich so weiter, dass alles so leicht folgt, gehorcht und dem Gehorsam die liebenswürdigste Miene gibt, dass er ergötzt den Machtwillen des Künstlers. Nein, das ist tatsächlich eine Freude der Schönheit zu dienen, das ist wahr. Und von ihr und für sie dankbar zu sein, nicht, dass das hingehört. Aber zu behaupten, das sei jetzt hier, da gehe es um die Macht und den Gehorsam. Vor allem, wenn ich sage Gehorsam, das klingt ja dann immer gleich so, dass ich da eigentlich eben unterdrückt bin oder so. Während hier kommt es darauf an, dass ich höre und mich ansprechen lasse. Dass ich antworte. Natürlich muss ich hörend antworten, also es ist der Sache nach Gehorsam, aber Gehorsam klingt so, dass ich eben so widerwärtig mich unterwerfe oder so. Hier geht es nicht um Unterwerfung, sondern um Beantwortung.
Vielleicht geht der Gott davon morgen
noch
aus.
Ja.
Von diesem Gesamtkunstwerk, die ganze Welt auf der Bühne.
So ist es, ja. Ja.
Weil Macht passt eigentlich zu Schönheit.
Finde ich eben.
Passt. Ja, aber da drückt er doch genau das aus, was gestern festgestellt wurde, dass diese Schwierigkeit zu gewahren.
Ja, die und ist ja auch schwierig, ja.
Eben auf einmal nicht mehr diese Schwierigkeit ist.
So ist es, ja.
Das ist bei der Überwindung der Gegensätze, und ja. Das sagt das Ding oben.
Ja, ja.
Dass da praktisch wie, jetzt sagen wir mal, einfaches Beispiel, dass es nicht ein Problem ist wie in der Fuge, jetzt kommt die zweite und die dritte Stimme dazu und sie sind unter Umständen gegenläufig, also ein Gegenseitig. Gegenstrebig,
ja.
Und trotzdem gehen sie durch.
So ist es, ja.
Weiter. Also das ist,
ja,
einfach,
ja.
Das ist einfach, wenn das im Leben gelingt.
Das ist schön, wie Sie das sagen. Ja. Das ist nämlich Heraklit.
Sagen, ja. Dann kann man, und da ist ja der Nietzsche nicht zu trennen, ja. Auch von anderen
so ist es.
Menschen, was es zu wenig gibt, weiß nicht, ob es jetzt hier in dem Ding da drin steht, in den Fragmenten, aber es kommt ja doch ein paar Mal vor, dass einfach zu wenig Freude gibt.
Ja.
Aber er natürlich schon einen Hinweis macht, für ihn ist das eine Freude, wenn das ihm gelingt.
So ist es.
Dass er, ja,
ja.
Dass dann Leben in aller Differenziertheit zusammenkommt und weitergeht.
Also der Heraklit nennt das genauso, der spricht von gegenstrebiger Harmonie und sagt dann wie beim Bogen und bei der Leier. Also diese Spannung, die hineinkommt, und das ist das, was ich polare Spannung nenne, und wo der eigentlich die Spitzenerfahrung ist, die zwischen den Geschlechtern dabei eigentlich, nicht? Diese gegenstrebige Harmonie der Gegensätze, die man eben polar, die man nicht voneinander trennen kann, die auch nicht ineinander zusammenfallen, sondern die gegenüberstehen. Das Mit ist eben nicht Verschmelzung, sondern gerade auch nochmal gegenüber sein. Ich bin nicht du und du bist nicht ich, dann kann ich dein sein und du mein sein. Im Maß, wie wir das überhaupt können oder wo das hingehört. Und da finde ich sehr eben dieses Wort, deswegen fiel mir jetzt ein, wie Sie gegenstrebig sagten. Genau das.
Im Bogen drin.
Genau so, ja.
Vieles kommt mir heute vor, jeder nimmt zwar einen Bogen, aber er spannt nicht mehr.
So ist es.
Es hört schon hier auf.
Ja.
Und das ist ja beim Zen, beim Bogenschießen, dass der eben sein Herz öffnet.
Genau so.
Und die letzte Bewegung vom Herzen her.
So ist es.
Und natürlich den Blick in den Schwarzen.
So ist es, genau. So ist es.
Es ist ja schon, da geht es ja, die richtige Spannung geschieht eben auch gerade durch das Herz.
Ja.
Es verkörpert es.
Eben, da gehört es hin, meine ich auch. Also das müsste man sehen, und da hat er auch recht. Und natürlich ist dabei auch Kraft und Macht dabei, aber jetzt es darauf abzuzielen, das ist halt wirklich seine Idiosynkrasie, dass er das so hat, da mit seiner hohen Macht und seiner Kränklichkeit oder so, dass er es da so mit der Macht hat, nicht? Um da auch mal selber zu psychologisieren. Nicht? Das ist wirklich schade, das ist nicht der Punkt.
Ja, ihm kommt es ja vielleicht sofort mit Macht, weil er, wenn er das begreift im Wort, dann hat er ja in dem Moment das auch erfahren.
So ist es.
Wer so genau formulieren kann, hat es ja auch erfahren.
Ja.
Und das bei seinem individuellen Eindruck sieht das wahrscheinlich auch wie Macht aus.
Ja.
Das ist ja mächtig.
So ist es.
Was es ja auch ein Stück ist, ja.
So ist es ja. Ist es. Aber eben nicht zentral.
Das muss jetzt eigentlich nicht extra noch gesagt werden.
So ist es. Jetzt haben wir noch für den Schluss nochmal einen sehr schönen Text, den nächsten nämlich. Es ist ganz und gar nicht die erste Frage, ob wir mit uns zufrieden sind, sondern ob wir überhaupt irgendwo mit zufrieden sind. Gesetzt, wir sagen Ja zu einem einzigen Augenblick, so haben wir damit nicht nur zu uns selbst, sondern zu allem Dasein Ja gesagt, denn es steht nichts für sich, weder in uns selbst noch in den Dingen. Und wenn nur ein einziges Mal unsere Seele wie eine Saite vor Glück gezittert und getönt hat, so waren alle Ewigkeiten nötig, um dieses eine Geschehen zu bedingen, und alle Ewigkeit war in diesem einzigen Augenblick unseres Ja-Sagens gut geheißen, erlöst, gerechtfertigt und bejaht. Das ist ein Satz, den auch Pieper in seinem Buch dann übers Fest oder so zitiert. Er sagte, wenn wir wirklich zu etwas Ja sagen, haben wir zum ganzen Ja gesagt. Ich kann nicht Geburtstag feiern und sagen, das Leben ist ein Dreck. Sondern es steckt immer ein Ja zum Ganzen drin, samt den Schmerzen und den Versagungen und der Schuld und all dem, was nicht bejaht wird. Also das kann ich nicht abziehen, sondern das muss mit drin sein. So wollen wir ja bejaht werden. Der Pater Keller hat das mal schön ausgedrückt, was ich da jetzt hier meine. Der hat gesagt, wenn jemand zum Beispiel durch einen Verkehrsunfall, also verunstaltet wird, dass es dann Leute gibt, die sagen, so habe ich nicht gewettet und dann lassen uns jetzt scheiden oder so. Dann andere Leute sagen, also ich liebe dich natürlich nach wie vor, abzüglich deiner Verunstaltung. Er sagte, nein, ich muss sagen, ich liebe dich mit deiner Verunstaltung, die ich selber nicht liebe. Also lila ist es, wenn jemand sagt, ja, und deine Verunstaltung liebe ich gerade besonders jetzt, das ist wieder blöd. Denn da leidet der Verunstaltete drunter und allem. Sondern ich sage, ich liebe dich ganz mit der Verunstaltung, die ich nicht liebe. Und dasselbe gilt für Schuld, für Versagen, für Grenzen, für Charakterschwächen und alles. Nicht, ich liebe dich abzüglich deiner Schuld oder deiner Lieblosigkeit oder dies oder jenes, sondern ich liebe dich mit dem, was ich mit dir nicht liebe, aber ich liebe dich ganz. Das ist das, was hier hingehört, und das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dem machen sich viele Leute nicht klar. Also, dass ich das einerseits festhalte, dass ich dieses Negative nicht falsch positiviere, das ist eine verdrehte Romantik, was soll das? Aber dass ich es auch nicht abziehe, denn wer bin ich denn, wenn ich meine Schwächen und so alle abziehe? Das kann es ja nicht sein, nicht? sondern dass ich ganz bejaht sein will und ganz bejahen soll und will mit dem, was ich nicht bejahe. Hier kriegt das Mit nochmal eine neue Bedeutung. Sie wissen ja, wie ich das Wort Mit liebe und immer sage, das ist ganz wesentlich fürs Christentum und dass bei Zweien kein Mit ist, sondern erst wenn die sich, wenn da noch ein Dritter dazukommt oder so. Hier ist nochmal ein Begriff von Mit, das ganz wichtig ist. Das mit dem Einbezug dessen, was man nicht mag. Zum Beispiel auch bei der Kirche. Sowohl Rana wie Balthasar haben im Rückgriff auf die Kirche mal einen Aufsatz geschrieben über Casta Meretrix, das heißt die keusche Hure, über die Kirche. Nicht, dass das nochmal gesagt wird, weil das eben schon im Alten Testament vorkommt bei der Hochzeit Gottes mit seinem Israel. Hurerei heißt da der Götzendienst und nicht die Verträge halten und so weiter. Und dann kommt er, und ich werde aber zu dir kommen und werde dich in die Wüste führen und werde dir zu Herzen reden. Und dann sagt er, und ich mache dich wieder zu einer Jungfrau. Also wo das einfach also im Ganzen bezogen wird. Und von dort her ist das ein Begriff, der eben dann auch schon bei Kirchenvätern auftaucht und wo beide große Theologen selber auch etwas mal dazu geschrieben haben, einfach zum Aufsatz. Casta Meretrix. Casta keusch und Meretrix die Prostituierte. Nicht? Ist das also so formuliert, ist das irgendwie so zusammengehört nochmal. Deswegen auch dieser Ausdruck, dass die Kirche Semper Reformanda ist oder so, nicht? Dass ich sie nicht schönreden muss, sondern auch Dinge benennen kann. Das war wirklich die Schwierigkeit, wo der Papst das jetzt ganz gezielt nochmal durchgesetzt hat, so massiv ja, dass er sogar sagt, dann verlieren Bischöfe ihr Amt, wenn die da nicht vernünftig sind, um diese Missbrauchsfälle aufzudecken, sondern das verschleiern. Er sagt, das geht nicht, das muss wirklich also rausgeräumt worden. Aber weil man das nicht so richtig bedacht hat von dieser Casta Meretrix, war das eben die übliche Reaktion damals in den Ländern bei uns und in Irland und wo sie hingucken, das muss man gar nicht ausbreiten, in Amerika ja auch zu großen Teilen.
Aber da haben sie dann auch die Tor zum Denunziantenwesen.
Eben.
Also der Missliebiges gibt es und vor allem in Südamerika, den hat er eingestellt und gesagt, du wirst jetzt kaltgestellt, ohne Angabe von Gründen.
Das geht auch nicht.
Der ist denunziert worden, der ist erst kurz danach gestorben, aber das heißt,
ja.
Sie sind 70 Jahre alt und sagt einer in Rom, der treibt schräge Sachen, das ging also zumindest der Vorwurf, ne, der,
ja.
der treibt es mit seinen Alumnen,
ja.
Dann wird es untersuchen, das war auch nicht so ein Pech gehabt, ist trotzdem weg. Weil wie heißt das, der Ruf?
Ne? Eben, ja, ja. Eben, also das ist ja also,
ich finde auch die Dinge, wenn es so dieses Problem in der Sexualität gibt, dann muss man einfach durchgreifen.
So ist es, ja, ja.
Und das andere ist eben, die Kehrseite, dass man da fröhlich anschätzen
kann. So ist es, eben, also da sind wir uns ganz einig. Niemand kann prüfen und das ist schlimm, missbraucht kann alles werden.
Schwierig, ne?
Ist ganz schwierig, finde ich auch. Denn das ist so schnell gesagt, wie das auf den, das ist ja auch die ganz übliche Methode bei Eheschwierigkeiten.
Ja.
Dass einfach die Frau sagt, der missbraucht mein Kind und dann kann das überhaupt nicht nachgeprüft werden. Die Richter wissen das auch, aber das ist das Übliche, was gesagt wird. Und das wissen, das sagen dann die Frauen einfach gegen ihre Männer. Wenn die da heraus wollen, habe ich in der Familie auch erlebt, wo das einfach auftaucht. So ist es.
Anwaltssyndikate, dann müssen sie im Gerichtssaal nur Sachte andeuten, der könnte eventuell irgendwann, man weiß ja nie.
Ja, ja.
Dann haben sie in jedem Familiengericht hoffnungslos verloren.
So ist es.
Da sagt der Richter einfach, du bist irgendwie unzuverlässig und zack.
Genau so.
Man braucht es nur irgendwie andeuten und da gibt es dann eine Hürde.
Ja.
Wie gesagt, das sind ganze Syndikate.
So ist es, ja, ja.
Ja, ja. In Familiengerichten sind sie da wirklich.
Ja, Sie haben recht, es ist so. Also das klingt jetzt nicht sehr schön, das ist wahr, so wollen wir ja auch nicht unmittelbar aufhören, sondern wollen schon nochmal zurückgehen zu diesem Gedanken, dass wenn wir tatsächlich zu etwas Ja sagen, eigentlich zum Ganzen Ja sagen müssen, mit dem anderen auch dazu, dass sich das Negative immer stärker aufdrängt. Das ist tatsächlich so, weil das Gute nicht auffällt. Das Gute ist wie ein Gentleman, dem geht es nur darum, dass die anderen gut dastehen. wo mir ja immer dann der, der Tänzer da einfällt, der sogar einen Besenstiel gut sehen lässt oder einen Kleiderständer, wenn er mit ihm tanzt. Nicht? Also dass man das nimmt und das Gute ist einfach unauffällig. Es ist einfach so, wie es ist, während das Negative sofort sich aufdrängt und im Vordergrund ist. Und deswegen muss es an uns liegen, dass wir uns bei dem Negativen nicht zu sehr, weil es aufdrängt, zu sehr damit befassen, sondern gerade eben auch an das denken, was sich nicht so aufdrängt, nämlich das Gute. Deswegen sind ja auch die Presse so, wie sie ist. Denn Good News sind Bad News, nur Bad News sind Good News. Nicht? Das ist ja das Problem dann nochmal. Sie wollten, glaube ich, noch was?
Ich habe eine Frage. Sie haben vorhin Hannah Arendt angeführt.
Ja.
Bezug auf die Kritik auf die KI.
Ja.
Wie haben Sie das gemeint? Das war auf die Lüge, aber nicht aufs Gewissen.
Nein, die sagt grundsätzlich, sagt sie, dass der kategorische Imperativ unmenschlich ist. Und da hatte ich eben gesagt, das kann ich mir nur so erklären. Ich habe mal eine Hannah-Arendt-Tagung gemacht, so ein Wochenende in so einer Reihe von, da in der Akademie in Frankfurt. Und da war die Jeanne Hersch dann da, ihre Schülerin und Freundin. Und die hat das genauso auch gesagt. Ich habe es erst hinterher bei der Hannah Arendt selber gelesen. Die hat also ein Buch Menschen in finsteren Zeiten oder so, da behandelt sie eben auch den Kant. Und da spricht sie das extra an. Dass sie sagt, und da wusste ich dann, wo sie es auch her hatte, ich hatte es damals bei ihr nicht gefunden und gelesen oder vergessen vielleicht auch, während, eben es steht nicht in Vita Activa, dann hätte ich es glaube ich gelesen, sondern es war eben in einem dieser anderen Aufsätze von ihr und die Jeanne Hersch hat das auch vertreten und dann sage ich, das habe ich von dort her mir erklärt, dass die eben sagen, Kant macht den Fehler, dass das, was er da grundsätzlich sagt, im kategorischen Imperativ, in einer falschen Weise konkretisiert, nämlich indem er jede Falschaussage verbietet. Das war mein Gedanke an der Stelle. Und weil er diesen Fehler macht und hier so in das Konkrete geht, an einer Stelle, wo er wirklich falsch liegt, muss man dann aber nicht sagen, sein kategorischer Imperativ ist falsch, sondern dass der Mensch niemals zum Mittel gemacht werden darf, dass wir der Wahrheit die Ehre geben sollen, dass wir gewissenhaft leben sollen. Was ist daran unmenschlich? Aber ich habe mich nicht verständlich machen können bei ihr, weil die immer wieder darauf zurückkam und sagte, nein, nein, das ist doch fürchterlich oder so. Sag ich, ja, was wollen Sie denn sonst gegen Auschwitz sagen? Nicht? Ich war wirklich ratlos. Und wir haben es dann einfach stehen lassen und erst hinterher habe ich begriffen, dass das so ausführlich knapp bei ihr auch steht. Und da wüsste ich nicht, wer das mit ihr diskutiert hat, offenbar niemand. Und deswegen steht es da so da und die Jeanne Hersch hat es dann einfach übernommen. Vielen Dank für das Semester miteinander und so Gott will, geht es also wieder, sehen wir uns wieder am 5.11.
Was wird das Thema sein?
Wir machen ja einfach weiter. Ja, einfach weiter, denn da ist ja immer noch genug da und Sie sehen, man kann zu jedem sich was einfallen lassen. Und sie kommen immer dann auch doch, doch auf dies oder jenes, nicht? Ja, eben. Ja. Also, in dem Sinn, gute Zeit Ihnen.